Machen jetzt im Tagesinfo weiter mit dem Bericht über den Vortrag von Arno Lustiger zum jüdischen Widerstand im Nationalsozialismus.
Ich habe gestern im Fernsehen gesehen, die Gedenkfeiern in Bergen-Belsen, wo der Terminus Yom HaShoah verwendet wird, Tag der Shoah auf Hebräisch. Aber in Israel heißt es Yom HaShoah VeHagvura. Das bedeutet der Shoah und des Heldentums. Bedeutet auch die Würdigung des Widerstandes. Und davon habe ich in den Zeitungen heute kein Wort gehört.
Dass Juden und Jüdinnen in Geschichtserinnerung und Geschichtsschreibung im Nationalsozialismus fast nur als Opfer vorkommen, ist die Kritik Arno Lustigers. Arno Lustiger, jüdischer Buchenwald-Insasse und nicht akademischer Buchautor, war am Donnerstag in Freiburg, um sein gegen das verbreitete Wort »Wie die Schafe zur Schlachtbank« geschriebenes Buch über jüdischen Widerstand in Europa vorzustellen. Für seine Kritik nannte er eindrucksvolle Beispiele, etwa den Nichtabdruck von Dokumenten, in denen die Nazis jüdischen Widerstand benannten und fürchteten. Auch das Buch der Historiker Eschwege und Quiet, die erste Darstellung des jüdischen Widerstands in Deutschland überhaupt, hat bislang in 11 Jahren die lächerliche Verkaufszahl von 1200 Exemplaren in Deutschland erreicht.
Ihr Motto oder was Sie gegen Ende der Veranstaltung gesagt haben oder auch als Schlusswort geschrieben haben, ist, den Widerstand, den jüdischen Widerstand, den Vergessen zu entreißen. Warum ist es so zwingend nötig, jetzt immer noch 50 Jahre nach Ende des Krieges?
Es ist nötig, weil über diesen jüdischen Widerstand, hier besonders in Deutschland, fast nichts bekannt ist. Nur der Aufstand Warschauer Ghetto ist hier bekannt, aber alles andere. Es gab Aufstände in vielen anderen Ghettos auch, es gab Widerstand in 100 verschiedenen Orten und Ghettos. Es gab jüdische Partisanengruppen im Osten, 50 jüdische Partisanengruppen. Es gab jüdischen Widerstand im Westen, in Frankreich, Belgien, Holland, wobei es auch sowohl jüdische Kampfeinheiten gegeben hat, als auch zahlreiche Juden haben sich am Widerstand im allgemeinen Widerstand beteiligt.
Können Sie jetzt in Bezug auf Deutschland den jüdischen Widerstand im Vergleich zum gesamten Widerstand irgendwie werten?
Ja, es gibt eine Schätzung der Juden, die sich in Deutschland, innerhalb Deutschlands am Widerstand beteiligt haben. Die Zahl geht ab 2000. Man spricht von 2000 Juden, die sich am Widerstand beteiligt haben. Selbstverständlich kann man nicht vom jüdischen Widerstand in diesem Falle sprechen, sondern von Juden im Widerstand. Es gab nur wenige jüdische Widerstandsgruppen wie die zwei in Berlin und eine weitere Gruppe, an der sich Juden beteiligt haben, auch in Berlin.
Zum Widerstand zählt Lustiger alle Varianten, von geistigem Widerstand bis hin zu militärischem Widerstand. Letzteren sieht er auch in der freiwilligen Meldung von 30.000 Juden aus Palästina für die alliierten Truppen. Ein anderes, eindrucksvolles Beispiel nannte er für Frankreich, wo es gelang, 85% der jüdischen Kinder vor den Nazis zu verstecken.
Das Beispiel, was mich interessiert oder was man vielleicht unter Ihren vielen Beispielen kurz darstellen könnte, ist dann eine Form von bis zum militärischen Widerstand gehenden, die Herbert-Baum-Gruppe. Vielleicht können Sie das erzählen.
Da kann man nicht vom militärischen Widerstand sprechen, da war ja auch unmöglich. Es gab ja überhaupt keinen militärischen Widerstand in Deutschland, von keiner Seite. Die Herbert-Baum-Gruppe bestand aus jungen Juden, die vor Hitler zur jüdischen Jugendorganisation gehört haben. Nach dem Machtantritt Hitlers und später nach Anfang des Krieges näherten sich der Kommunistischen Partei, hielten Kontakt mit anderen kommunistischen Widerstandsgruppen in Berlin und auch sonst im Reich. Und 1941 haben sie beschlossen, ein Zeichen zu setzen, auch für andere Gegner der Nazis in Berlin, besonders in Berlin, indem sie eine Goebbelsche Propagandaausstellung, das sowjetische Paradies, anzünden wollten, was sie auch getan haben. Sie haben sich daraus eine Signalwirkung erhofft für andere Bürger in Berlin, aber diese Rechnung ging nicht auf, denn dieses Attentat auf diese Ausstellung wurde von der Presse und von den Behörden total verschwiegen. Die Ausstellung wurde wieder aufgebaut. Aber durch unglückliche Umstände wurden fast alle Mitglieder der Gruppe gefasst, gefoltert und in mehreren Prozessen zum Tode verurteilt und hingerichtet.
Wie ist denn zu erklären, dass ein solches Beispiel von Widerstand, was ja eigentlich auch recht spektakulär war, heute fast unbekannt ist?
Ja, da gibt es sehr viele Gründe oder vielleicht auch Hypothesen, aber es würde zu weit führen, sie alle aufzuführen. Zum Teil, diese Gruppe zum Beispiel wurde in Ostberlin von den Kommunisten als kommunistische, antifaschistische Widerstand vereinnahmt und die jüdische Identität wurde dann stark unterbelichtet. Es gab schon Schwierigkeiten bei der Bestattung der Leiche von Herbert Baum. Ist übrigens die einzige Leiche, die überhaupt da ist. Herbert Baum wurde nicht hingerichtet, weil er schon bei der Folter gestorben ist, zu Tode gefoltert worden ist und seine Leiche war noch da und man wollte ihn auf dem Friedhof für antifaschistische Kämpfe bestatten. Aber da haben selbst langjährige jüdische Kommunisten gesagt, das gehört auf den jüdischen Friedhof. So wurde ein großes Denkmal auf dem jüdischen Friedhof in Weißensee in Ostberlin.
Lustiger weist darauf hin, dass jüdische Kräfte sogar überproportional stark am antifaschistischen Widerstand beteiligt waren. Sein zentrales Motiv ist, zu beweisen, dass Juden und Jüdinnen nicht wie die Schafe zur Schlachtbank gingen. Ich habe da nochmal nachgefragt, ob nicht eine Überbewertung des Widerstandes eine Schuldzuweisung an die bedeuten könnte, die sich nicht wehrten. Anne Lustiger antwortete darauf.
Ja, eben das nicht. Das habe ich vermieden in meinem Buch. Und ich habe auch ein wichtiges Zitat von Marek Edelmann auch gebracht, der in einem Gespräch mit einem polnischen Journalisten gesagt hat, dass die Würde der Menschen, die in die Gaskammer gingen, nicht geringer ist als diejenigen, die mit der Waffe gekämpft haben. Das soll man nicht vergessen. Aber nachdem nun es so ist, die ermordeten Juden werden verleumdet und beleidigt mit der Behauptung, dass sie sich passiv verhalten haben. Und das ist eine enorme Anschuldigung, monströse Anschuldigung, die widerlegt werden muss. Und am besten kann man das widerlegen durch Wahrheit. Durch die wahrheitsgemäße Berichterstattung, wie sie sich wirklich verhalten haben. Und zwar so, wo es die Möglichkeiten des Widerstands überhaupt gegeben hat, hat Widerstand stattgefunden. An hunderten von Orten in Europa. Und das zu verschweigen, halte ich für eine Manipulation der Geschichte.
Aber dass der Schrecken vielleicht noch größer ist, wenn man daran denkt, dass eben die Leute in ganz kurzer Zeit in die Gaskammern gegangen sind und noch gar keine Möglichkeit hatten, sich noch individuell zu entscheiden.
Sehen Sie, die Anschuldigung der Passivität ist doch monströs. Ich kann Ihnen ein kleines Beispiel geben. 5 Millionen sowjetische Soldaten kamen in deutsche Kriegsgefangenschaft. 3,5 Millionen von ihnen sind umgebracht worden in deutsche Kriegsgefangenschaft. Würde jemand auf den Gedanken kommen, dass sie mitschuldig sind, weil sie sich nicht gewehrt haben, angeblich nicht gewehrt haben? Und das waren Männer im wehrfähigen Alter, im besten Alter. Und nun verlangt man hier, dass Millionen von jüdischen Frauen und Kindern und alten Männern sich wehren sollen. Was soll das Gerede überhaupt? Das ist doch Quatsch.
Offensichtlich bezog sich Arno Lustiger an dieser Stelle auf einen bekannteren Ausschnitt aus einem Gespräch von Marek Edelmann. Marek Edelmann ist letzter Überlebender der jüdischen Kampfgruppe des Warschauer Ghetto-Aufstandes auf einen Ausschnitt aus einem Gespräch mit Hanna Krahl.
Du musst das endlich verstehen. Diese Menschen gingen ruhig und würdevoll. Es ist schrecklich, wenn man so ruhig in den Tod geht. Das ist viel schwieriger als zu schießen. Es ist ja viel leichter, schießen zu sterben. Es war für uns Kämpfende viel leichter zu sterben, als für einen Menschen, der auf den Waggon zugeht und dann im Waggon fährt und dann eine Grube für sich gräbt und sich dann nackt auszieht. Verstehst du das jetzt?
Ja. Denn es fällt uns auch leichter, ihren Tod mit anzusehen, wenn sie schießen, als wenn sie Gruben für sich selbst ausheben.
Wenn Lustiger bei diesem Problem auf den geringen Widerstand etwa russischer Kriegsgefangener hinweist, so umgeht er meiner Meinung nach das Problem. Widerstand blieb auch von Juden und Jüdinnen die Sache von Individuen oder von Gruppen, die ohnehin Aktivitäten entfalteten und diese auf den Kampf gegen die Nazis lenken konnten. Dieser Weg stand den meisten nicht offen. Dass die Nazis alle Juden und Jüdinnen vernichten wollten, diese unglaubliche Idee wollte man nicht wahrhaben. So versuchten jüdische Menschen, sich an die bekannte Logik zu halten, dass Arbeit vor Überflüssigkeit schützt. Dies war aber der Logik der Nazis gegenüber einfach falsch. Diese nutzten dann die Hoffnung auf Überleben, um den Widerstand zu isolieren. Dass heute die von Rettung und damit von auf Veränderung zielender Handlung abgeschnittenen Situationen von Juden und Jüdinnen als würdelos angesehen wird, bezeichnet nur das heutige Bewusstsein. Eine Kampfszene ist eben leichter zu sehen als eine zum Tode.